das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Aline Abboud.
Guten Abend. Energiesicherheit, das ist momentan das oberste Gebot. Und wenn Russland fast kein Gas mehr liefert, sucht man sich eben andere Lieferanten. Wählerisch ist die Bundesregierung da eher nicht. Für den Bundeskanzler ging es an diesem Wochenende auf die arabische Halbinsel. Bei der ersten, wohl umstrittensten Station, Saudi-Arabien, traf er den Kronprinzen Mohammed bin Salman. 4 Jahre galten die Beziehungen als zerrüttet, vor allem seit der Ermordung des Journalisten Khashoggi. Jetzt nimmt Scholz den Gesprächsfaden zu diesem schwierigen Partner wieder auf. Der Besuch ist also heikel. Ebenso wie der in seinen beiden nächsten Reisezielen, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar. Zum Versuch des Kanzlers, die Balance zu finden zwischen Menschenrechtsdialog und günstigen Gaseinkauf. Ramin Sina.
Wandern in Saudi-Arabien. Ein Ausflug von Freunden in Wadi al-Qamr in der Nähe von Jeddah. Auch unverheiratete Paare sind dabei. Die Frauen tragen kein Kopftuch, keinen schwarzen Umhang. Was lange Jahre Pflicht war, ist 2022 keine mehr. In ihrem Land ist vieles im Umbruch. Schaut, Saudi-Arabien verwandelt sich so sehr. Eine saudische Frau kann die höchsten Berge erreichen, die höchsten Gipfel erklimmen, im Sport, im Leben. Die Unterstützung der überwiegend jungen Bevölkerung durch gesellschaftliche Reformen sichern, das will der mächtige Kronprinz des Landes, Mohammed bin Salman. Hinter der Fassade der Modernisierung sei die Menschenrechtslage aber katastrophal, so Kritikerinnen. Menschen würden hingerichtet oder weggesperrt. Die Situation ist düster wie eh und je. Es ist eine Diktatur. Menschen verschwinden, werden gefoltert. Und das nur, weil sie auf Twitter aktiv sind. Den Mord am Journalisten Khashoggi 2018 soll bin Salman persönlich angeordnet haben. Er wurde danach zu einem Außenseiter der internationalen Politik. Nur der russische Präsident Putin machte weiter mit ihm auf Kumpel. Seit der Energiekrise werben auch westliche Regierungschefs wieder um seine Gunst. Erst Macron, dann Johnson, dann Joe Biden und heute auch noch er. Bundeskanzler Olaf Scholz trifft zum ersten Mal auf saudischem Boden auf den 37-jährigen Kronprinz. Es geht ums Geschäft und für Deutschland um Energiesicherheit.
Es geht auch darum, dass deutsche Unternehmen zum Beispiel eine große Rolle spielen bei der Weiterentwicklung auch hier der Wirtschaft, der Nutzung von Öl- und Gasressourcen, den Entwicklungen im Hinblick auf Wasserstoff. Und dass das möglich ist, das ist ein Gegenstand unserer Gespräche gewesen.
Saudi-Arabien, der größte Ölexporteur der Welt, will in Zukunft auch Weltmarktführer für Wasserstoffprojekte werden. Die Bundesregierung hofft davon zu profitieren und auf Energielieferungen. Im März war Wirtschaftsminister Habeck bereits in die Golfregion nach Katar gereist, kam aber ohne konkreten Deal wieder zurück. Am Golf lotet man aus, was Deutschland denn im Gegenzug zu bieten hat. Für die saudische Regierung ist eine verstärkte Kooperation bei Waffenlieferungen wichtig, weil ihre Militäroperation im Jemen weitergeht. Die Frage, ob bin Salman von Scholz eine Lockerung der Regeln für Rüstungsexporte verlangt habe, beantwortet der Bundeskanzler nicht. Über den Mord an Khashoggi haben sie laut Scholz aber gesprochen. Die Bundesregierung steht bei dieser Reise vor der großen Frage, was kommt zuerst, der Markt oder die Moral?
Und wir schalten zu Nicole Konert in Abu Dhabi. Der Bundeskanzler bemüht sich ja, die Beziehungen mit Saudi-Arabien zu normalisieren. Aber macht sich Deutschland da nicht wieder abhängig vom nächsten autokratischen Regime?
Ja, man bemüht sich, das natürlich nicht zu machen, weil man sagt immer, man hat jetzt von Russland gelernt, von der Abhängigkeit vom russischen Gas, und man möchte sich mit mehreren Partnern aufstellen. Das heißt, man möchte mit Saudi-Arabien kooperieren, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und auch mit Katar, aber mit mehreren Partnern und eben auch in Europa. Und das war auch hier ein bisschen das klare Signal. Ja, Kooperation, ja, Investitionen sehr gerne, aber ihr werdet nicht die Einzigen sein, mit denen wir kooperieren wollen. Obwohl gerade in Saudi-Arabien der Kronprinz sehr selbstbewusst aufgetreten ist und gesagt hat, wir werden das größte der größte Wasserstoffproduzent und ihr werdet gut mit uns kooperieren müssen.
Gibt es denn bei einem der drei Länder Aussicht auf einen schnellen Deal, der unsere Kosten im Winter mindern wird?
Ja, es war ja schon so, dass im Frühjahr Wirtschaftsminister Habeck quasi auf Energieshopping-Tour gegangen ist und überall versucht hat, die Türen zu öffnen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und auch in Katar. Und jetzt hat er im Vorfeld auch schon gesagt, dass er davon ausgeht, dass in den Ländern es zu Abschlüssen kommen kann. Und morgen soll es in Katar auch eine Pressekonferenz geben und es ist eine hochkarätige Wirtschaftsdelegation dabei. Und man guckt, dass man hier so im Hintergrund schon die ganze Zeit daran arbeitet. Und so könnte es sein, dass es morgen tatsächlich zum Abschluss kommen könnte, zum Beispiel beim Thema Flüssiggas.
Nicole Konert aus Abu Dhabi, vielen Dank.
Gerne.
Schauen wir nach Russland, wo seit der vor drei Tagen von Putin angeordneten Teilmobilmachung viele Russen versuchen, schnell das Land zu verlassen. Andere wagen den Protest trotz massiver Polizeigewalt. Auch heute wurden wieder hunderte Menschen festgenommen. Es regt sich immer mehr Widerstand gegen Putins Plan. Denn jetzt trifft der Krieg in der Ukraine die Russen direkt. Viele befürchten, dass es nicht bei einer Teilmobilmachung bleibt und immer mehr Männer im Krieg kämpfen und sterben könnten. Und die Frauen? Ina Ruck.
Es sind vor allem Frauen, die sie abführen, weil es vor allem Frauen sind, die hier protestieren. Dagegen, dass ihre Männer und Söhne in einen Krieg geschickt werden, den sie nicht wollen. Ich habe nichts getan, sagt sie. Die nehmen mich einfach mit. Plakate sind ebenso verboten wie die ganze Demo. Doch eine hat ein Plakat mitgebracht. Willst du, dass sie werden wie ich, steht da? Sie meint die Reservisten. Eine Botschaft, die hier nicht sein darf. Anderswo im Land läuft die Teilmobilisierung, Abschiede in ganz Russland und längst nicht jeder zieht begeistert in den Krieg. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe gerade meine Tochter in den Kindergarten gebracht. Auf der Straße haben sie mir den Bescheid ausgehändigt. Wird schon okay sein. Ich hoffe, ich bin nicht lange weg. Was sagt die Familie? Die weinen. Das Schlimmste ist der Abschied von den Kindern. Diese Bilder sind aus Jakutien in Russlands fernem Osten. Sofort nach dem Präsidentenerlass waren hier eilig tausende Männer eingezogen worden. Überraschend gestand der Gouverneur nun Fehler bei der Mobilmachung ein. Es gibt bei uns Fälle der Einberufung von Ungedienten. Auch Männer aus kinderreichen Familien. Sie werden nun zurückgeschickt werden. In New York redet Russlands Außenminister vor den Vereinten Nationen im Rahmen einer Generaldebatte, die von Kritik an Russlands Krieg dominiert war. Lavrov spricht von grotesker Russophobie. Der Westen verberge nicht, dass er Russland zerstören wolle. Währenddessen verlassen immer mehr Russen Russland. Mit Autos, mit Bussen, zu Fuß und mit Fahrrädern, wie hier an der Grenze zu Georgien. Es geht nicht um Angst, sondern darum, dass es mir nicht passt. Es ist mir nicht recht, was unser Land da angefangen hat. Ich habe viele Verwandte in der Ukraine. Mir tut das leid, mir gefällt das nicht. Lavrov wurde heute in der Pressekonferenz eine Frage gestellt, auf die er keine rechte Antwort hatte, außer Zynismus. Ob er erklären könne, warum so viele Russen das Land verlassen? Wie, haben Sie in Deutschland etwa nicht die Menschenrechtskonvention des Europarats ratifiziert, in der auch Reisefreiheit festgelegt ist? Raus, solange es noch geht. Auch in der vergangenen Nacht wieder lange Schlangen am Moskauer Flughafen Vnukovo. Flüge in Staaten, für die Russen kein Visum benötigen, sind nach wie vor ausgebucht.
Seit Tagen werden im Iran friedliche Proteste von der Polizei mit Gewalt unterdrückt. Heute haben die Machthaber in Teheran angekündigt, noch härter gegen Demonstranten vorzugehen. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Konstantin Schreiber.
Präsident Raisi sagte, man werde nicht zulassen, dass die Sicherheit des Landes gefährdet werde. Trotz der Drohungen reißen die Proteste nach dem Tod einer Frau, die wegen Verstoßes gegen die Kleiderordnung festgenommen worden war, nicht ab. Heute gab es wieder hunderte Festnahmen. Mindestens 41 Menschen sollen mittlerweile ums Leben gekommen sein. Das Innenministerium erklärte, die Polizei trage keine Schuld am Tod der Frau vor einer Woche. Die Bundesländer rechnen mit einem erheblichen Finanzierungsproblem im öffentlichen Nahverkehr. Bis zum Jahr 2031 könnten über 30 Milliarden Euro fehlen. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf die Arbeitsgruppe der Länder. Begründet wird das erwartete Defizit mit steigenden Kosten für Energie, Personal und Material. Die Länder fordern in dem Papier mehr Unterstützung vom Bund. Im Streit um die Finanzierung weiterer Entlastungen im Zuge der Energiekrise hat Finanzminister Lindner erneut die Verantwortung der Länder für den öffentlichen Personennahverkehr betont. Der Bund könne nur Beiträge leisten, aber die Länder müssten das Problem lösen, sagte der FDP-Politiker bei einer Wahlkampfveranstaltung in Wolfsburg. Hintergrund ist die unklare Finanzierung eines Folgeangebots für das 9-Euro-Ticket. Beim Zusammenstoß von zwei Kleinflugzeugen sind in der Nähe von Gera in Thüringen beide Piloten ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei den beiden Männern um Kunstflieger. Sie prallten mit ihren Maschinen am Rande eines Flugplatzes zusammen und stürzten auf ein freies Feld. Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Unglücksursache ist noch unklar.
Einst als einer der schönsten Plätze Europas gewürdigt, erstrahlt die Altstadt von Potsdam heute wie hier am Alten Markt in preußischem Glanz. Vor allem schwerreiche Mäzene waren es, die sich um den Wiederaufbau der Garnisonsstadt nach traditionsreichem Vorbild bemüht haben. Und das kam nicht bei allen gut an. Manche bemängeln, dass dabei die jüngere Geschichte der Stadt auf der Strecke blieb. Nun wollte es einer dieser Förderer anders machen, ließ das bekannteste zu DDR-Zeiten gebaute Gebäude restaurieren und in ein Museum umwandeln. Das Kunsthaus Minsk, das heute seine Pforten öffnete, will nun unter anderem auch der DDR-Kunst wieder ein Forum geben. Robert Holm und Tim Jäger.
Steffen Pfogner hat extra ein altes Foto mitgebracht. Denn dieser Ort hier bedeutet ihm viel.
Als ich Abitur und Bauverarbeiter gemacht habe, hatten wir unsere Abschlussveranstaltung hier im Terrassenrestaurant Minsk 1980. Mit den Schülern, meiner Geliebten.
Viele in Potsdam haben besondere Erinnerungen ans Minsk.
Bei der Eröffnung waren wir auch mit da, haben die erste Tanzrunde mitgetanzt.
1977 eröffnet und bis zur Schließung 89 eines der beliebtesten Restaurants Potsdams. Das Ende der DDR war dann auch das Ende fürs Minsk. Vor ein paar Jahren sollte es sogar abgerissen werden. Doch es gab Protest und es fand sich ein Investor, der diesen historischen Ort kaufte und zu einem Kunsthaus machte, das heute eröffnet wurde.
Wir haben uns sehr gefreut, dass das hier wieder mit Leben erwacht wird, ne? Und also wir finden es sehr schön. Also es ist ein Stück Emotion dabei auch, ne?
Nicht nur das Haus stammt aus DDR-Zeiten, auch die Kunst, die hier gezeigt wird. So wie diese Bilder, die schon damals erfolgreich waren. Gemalt von Wolfgang Mattheuer, Mitbegründer der Leipziger Schule. Landschaft, Idylle, aber auch Bedrohung.
Es ist Kunst aus der ehemaligen DDR in Dialog mit zeitgenössischer Kunst.
Und auch die zeitgenössische Kunst hat Ostbezug. Potsdamer Schrebergärten, fotografiert in der Nachwendezeit von Stan Douglas. Wieder Idylle, wieder bedroht, von Industrie und Wohnhäusern. Das Museum, das die Ostkunst zeigt, gehört ihm. Hasso Plattner, Milliardär und Mäzen in Potsdam. Hier gehört ihm nicht nur das Minsk. Er unterstützte den Wiederaufbau des Stadtschlosses und betreibt ein weiteres Museum. Das weiß auch Steffen Pfogner. Er ist genervt davon, dass hier in Potsdam gleich mehrere Mäzene mit ihrem Geld das Stadtbild beeinflussen.
Weil ich hätte lieber gehabt, dass nicht durch das private Kapital, sondern durch deren Steuern das Gemeinwesen entscheidet, was sie mit den Steuern macht.
Doch kritische Stimmen sind heute am Tag der Eröffnung selten. Die meisten sind froh, dass das Minsk gerettet ist, auch wenn es sich verändert hat.
Es ist etwas kühler geworden, finde ich. Ja. Das war ein bisschen anheimelnder damals.
Ja. Das Minsk ist eben kein Restaurant mehr, sondern ein modernes Museum.
Das hatte man sich ganz anders vorgestellt. Eigentlich sollte das Nations League-Spiel in Leipzig der Auftakt sein zu einer vielversprechenden Weltmeisterschaftsvorbereitung. 2 Monate vor dem ersten Spiel in Katar. Doch dann das. 0:1 gegen Ungarn. Die schlechteste Leistung unter dem Bundestrainer Hansi Flick und die Mannschaft alles andere als in WM-Form. Sven Kaulbars über einen überraschend misslungenen Fußballabend.
Es gibt offensichtlich eine gewisse Leidensfähigkeit bei den Fans der deutschen Nationalmannschaft. Verzeihen augenscheinlich die blamable Vorstellung von Leipzig im 14. Länderspiel von Bundestrainer Hansi Flick die erste Niederlage. Erstmals gestrauchelt. Ein wenig ramponiert kommen sie daher am gestrigen Abend, gebeutelt, genervt, gefrustet. Vor allem in der ersten Halbzeit eine lausige Vorstellung. Es dauert lange 39 Minuten, bis sich die erste akzeptable Torchance ergibt durch Thomas Müller.
Wir hatten kaum eine Torsituation, hatten nie die Power.
Keine gute Staffelung, würde ich sagen.
Zu langsam auch teilweise gespielt, aber auch unnötige Fehler gemacht.
Und so stöhnt er, Mann, hör auf, ey. Scheibenkleister.
Das war die wirklich die schlechteste Halbzeit, die wir in den Spielen zuvor auch gespielt haben oder allgemein in den Spielen gespielt haben.
Ich war ein bisschen überrascht, dass die Deutschen nicht so viele Lösungen parat hatten. Die wussten auch, was auf sie zukommt.
Sagt Willi Orban, der für RB Leipzig in der Bundesliga spielt. Die Ungarn haben Lösungen. Zauberhafte. Ein fußballerisches Kunstwerk, das Tor des Abends durch Alam Zalai, Torwart Marc-André ter Stegen, chancenlos, aber mit einem wichtigen Hinweis, wir müssen schneller spielen. Das geschieht im zweiten Durchgang. Es gibt die eine oder andere Gelegenheit, Timo Werner hat die beste. Aber hier zu lasch, dort nicht genau genug. Der Schuss von Joshua Kimmich. Und so ist es am Ende ein völlig verkorkster Stresstest für die in knapp 2 Monaten anstehende WM. Aber es gibt Trost, ausgerechnet aus Ungarn, von einer Mannschaft, die gar nicht für die Weltmeisterschaft qualifiziert ist.
Die Deutschen werden sich schon auch nochmal in den nächsten Monaten vorbereiten zur WM. Und dann ist bei der WM auch nicht jede Mannschaft so stark defensiv wie wir.
So etwas nennt man dann Aufmunterung. Für eine DFB-Elf, die in dieser Form keinem Angst macht.
Und zum Schluss wollen wir noch jemanden verabschieden, der heute zum letzten Mal als Profi den Tennisschläger geschwungen hat. Roger Federer verlor zwar sein letztes Spiel beim Laver Cup in London im Doppel an der Seite seines langjährigen Rivalen und Freundes Rafael Nadal. Das konnte ihm aber heute herzlich egal sein, nach mehr als 100 Titeln, die er in seiner einzigartigen Karriere gewonnen hat. Und beim Abschied flossen Tränen.
So, it's been a perfect journey. I would do it all over again.
Auch wir ziehen den Hut vor einem großen Sportler und Gentleman. Ja, bleibt uns noch der Blick aufs Sonntagswetter. Claudia, wie wird's denn?
Aline, ziemlich durchwachsen. Also der macht seinem Namen nicht unbedingt alle Ehre, der morgige Sonntag. Wobei es von Nordwesten her immerhin mal ein bisschen Sonne geben wird. Wir gucken aber jetzt erstmal über den großen Teich, nämlich in Richtung Kanada. Da sieht man hier diesen Wolkenwirbel, den Ex-Hurricane Fiona. Jetzt ein Tiefdruckgebiet. Wenn wir uns den genauer angucken, dann sieht man, dass der jetzt eben auf Kanada getroffen ist. Und zwar mit einem rekordtiefen Druck. Das heißt, ein wirklich jetzt Tiefdruckgebiet, aber noch ein sehr, sehr kräftiges. Aufgetroffen auf Kanada mit 931,6 Hektopascal. Der bisherige Rekord lag bei 940,2 Hektopascal. Der hatte immer noch Orkanböen dabei und er hatte vor allen Dingen auch noch eine ganze Menge Regen dabei. Und bei Regen sind wir auch dann in Deutschland bzw. Europa bei uns in den nächsten Tagen immer mal wieder nass aus Nordwesten. Besonders heftig schütten, aber wird es bis Dienstag so von Kroatien, Slowenien runter bis nach Griechenland und auch in Italien, Latium, Kalabrien. Da können es allein morgen an die 100 Liter pro Quadratmeter sein. Bei uns jetzt noch einige Schauer, zum Teil auch Gewitter, die ziehen weiter nach Südosten. Morgen im Laufe des Tages dann immer mal wieder kurz nass, bevor es im Laufe des Nachmittags von Nordwesten her längere Zeit trocken und mal aufgelockert ist. Montag kommt das nächste Tiefdruckgebiet. Die Temperaturen gehen in der Nacht meist zurück auf Werte von 11 bis 7 Grad. Morgen Nachmittag in Sachsen bis zu 20 Grad, sonst sind es meist so 15 bis 18 Grad. Danach geht es nass weiter, das bedeutet am Montag ein neues Tief aus Nordwesten. Am Dienstag immer wieder Schauer, Wetter und es wird kühler.
Auch so ein Wetter zum Heulen, oder? Das waren die Tagesthemen. Hier folgt jetzt das Wort zum Sonntag. Heute mit Gedanken zur Erschöpfung, die uns packen kann in diesen Krisenzeiten. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, gute Nacht.